A beginning is a very delicate time. Know then that it is the year 10,191. The known universe is ruled by the Padishah Emperor Shaddam IV, my father. In this time, the most precious substance in the universe is the spice melange. The spice extends life. The spice extends consciousness. The spice is vital to space travel. The Spacing Guild and its navigators, who the spice has mutated over 4,000 years, use the orange spice gas, which gives them the ability to fold space. That is, to travel to any part of the universe without moving. Oh yes, I forgot to tell you. The spice exists on only one planet in the entire universe. A desolate, dry planet with vast deserts. Hidden away within the rocks of these deserts are the people known as the Fremen, who have long held the prophecy that a man will come, a messiah who would lead them to true freedom. The planet is Arrakis, also known as Dune.
Lawbusters.
Spoiler alert!
Dun, dun, dun! Herzlich willkommen, liebste Hörerschaft, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Es ist wieder soweit. Wir haben eine neue Folge für unseren Podcast. Spoiler Alert! Und heute geht's um ein Herzensprojekt von unserem Lieblingsanwalt, dem Anwalt der Herzen, dem Rechtsvertreter der Armen und Geknechteten, der interstellare Anwalt Magister Lanzinger. Das ist, also heute geht's um, wie ihr unschwer am Intro erkennen konntet, um Dune. Wir bewegen uns heute im, das habe ich sehr lustig gefunden, Duneverse. Und diese Welt, dieses Universum ist dein Lieblingsuniversum, lieber Michael Lanzinger. Und deswegen darf ich gleich vorwegnehmen, wirst du heute federführend am Mikro sitzen und hast diese Folge geplant und wirst diese Folge nicht nur mit dem Intro schmücken, sondern auch mit deiner rechtlichen Expertise und deinem Nerd-Sein ausfüllen. Und ich sitze daneben und sage dann alle halbe Stunde mal: Michi, nächstes Thema bitte. Oder so in die Richtung.
Ich werd mich bemühen und natürlich an die technischen Turntables wie immer der Mr. Drachentöter himself, der Mike Grasecker, herzlich willkommen und danke, dass du uns wieder aufnimmst.
Gerne und hallo.
Vielen Dank, lieber Michael. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, wer von euch beiden der berühmtere ist. Michael Lanzinger wahrscheinlich in den Gerichtssälen und den Gefängnissen Österreichs auf jeden Fall. Und da Michael Grasecker in aller Ohren sozusagen. Hoffentlich
in aller Ohren.
Bald. Mittlerweile ja schon, also es werden, bald haben wir die 10.000 Hörer pro Tag erreicht. Ja, herzlich willkommen.
Mit dem Drachentöter Podcast. Noch nicht mit unserem, da arbeiten wir noch dran, aber es wird.
Ja, genau. Also willkommen zu Spoiler Alert, willkommen im Duneversum. Und jetzt ist es an dir, großer Fremen. Bist du auch ein freier Mann? Worum geht's heute?
Ja, eher selbstständiger Anwalt, ich weiß nicht, ob du Satz fühlt. Ja. Ja, wir reden heute über einen meiner absoluten Lieblingsfilme. Also ich bin ja ein bisschen, wie soll ich sagen, in vielen Universen zu Hause, also wie man es unschwer sicher immer wieder erkennen kann, wann ich irgendwo in einem Podcast auftrete, ist natürlich Star Trek eins meiner Lieblingsuniversen. Firefly, eine der besten Serien, die jeweils draht worden ist. Aber wenn man mich noch an meiner Lieblingsfilme fragt, jetzt neben Dark City, der im Wesentlichen ein Horrorfilm ist, ist es sicher Dune und zwar auch sehr klar in der Fassung 1984. Und über den Film reden wir heute. Wir reden heute nicht, das kommt irgendwann noch mal, wahrscheinlich auch im Drachentöter-Podcast über die wunderbare Verfilmung von 2021, wo unter anderem der Jason Momoa den Duncan Idaho gespielt hat und Stellan Skarsgård, soweit ich jetzt weiß, den Baron Harkonnen. Nein, wir sprechen von dieser ein bisschen seltsamen 1984er-Version, von Dino De Laurentiis und David Lynch, dieser Film, der nicht ganz dem Buch folgt, der eckige Energieschilde hat, der Schallmodule hat, wo der Captain Picard, der Sir Patrick Stewart, auf den Sting trifft, die da beide mitspielen, wo der Kyle MacLachlan, bekannt aus Twin Peaks und weniger bekannt aus Showgirls, glaube ich, wo er selber gesagt hat, hätte er das gewusst, hätte er da nie mitgespielt, da er die alle mitspielen. Es ist ein interessanter Film, es ist ein seltsamer Film und es ist einer meiner Lieblingsfilme und wie sowohl glaube ich, der Grasi wie auch der Max bestätigen können, ich habe sicher schon irgendwann einmal irgendwelche Dune-Zitate aus dem Film einfach überlassen. Ja.
Also an solche Vorkommnisse kann ich mich zum Beispiel überhaupt nicht erinnern. Du bist ja nicht einer, der oft was zitiert oder so.
Ewig schon, ja. Aber tatsächlich habe ich zum Beispiel bei meinen Kanzleimappen steht drinnen, das Gesetz ist die ultimative Wissenschaft und das kommt aus Dune zur Sicherheit. Ja. Bei meinem anderen steht da keine Panik, das kommt mehr aus Perna durch die Galaxis. Aber gut.
Die Galaxis wird man ja gar nicht kommen, wenn man nicht...
Ohne Spice.
Genau.
Ohne Spice.
Vielleicht, Michael, sag einmal für die zwei Hörerinnen und Hörer, die jetzt gerade zuhören, die Dune gar nicht kennen und nicht wissen, was ein Fremen ist. Die glauben vielleicht, dass das so etwas Ähnliches ist wie oder die Spice nicht kennen, die glauben, dass du jetzt irgendwas würzen möchtest. Willkommen beim Koch-Podcast mit den Lawbusters. Heute gibt's Spicy Curry. Aber fass uns einmal zusammen, worum geht's denn überhaupt in dem Film, in diesem Universum?
Der Film ist in Tagen wie diesen relativ leicht zu beschreiben eigentlich, weil das ist Game of Thrones im Weltraum. Wenn man es sich anschaut mit diesen Intrigen und Adelsfamilien, ist es ähnlich wie Game of Thrones. Es geht um nichts anderes. Es geht um einen Planeten, das ist im Dune oder Arrakis, eine Wüstenwelt. Und da gibt es eine wahnsinnig mächtige Substanz, das ist das Spice oder die Spice Melange. Und die ist nicht nur eine Droge, weil sie macht natürlich süchtig, sondern sie gibt Möglichkeiten. Sie verlängert das Leben und sie macht das Falten des Raumes möglich. Also sie macht es möglich, dass von der sogenannten Navigatoren-Gilde, die quasi ein Monopol auf den Weltraumverkehr hat, dass die überhaupt in der Lage sind, mit diesen Raumschiffen so schön zu fliegen. Also quasi, dass die in die Zukunft sehen und dadurch Dingen ausweichen. So funktioniert das dort. Also es ist jetzt nicht der Antrieb an sich, sondern so funktioniert es. Und es gibt dort quasi das Imperium und der Imperator kann Dune nicht selber kontrollieren, sondern er muss immer ein Adelshaus schicken und das waren vorher die Harkonnen und jetzt sozusagen also zum Zeitpunkt des Films wären es die Atreiden, die schon seit Anbeginn der Zeit mit den Harkonnen verfeindet sind. Und da gibt es den Sohn des Herzogs, das ist der Paul Atreides und der kommt dann, nachdem die Harkonnen die Atreiden dann angreifen auf Dune, musste mit seiner Mutter in die Wüste flüchten und trifft dort auf die Einheimischen, die sozusagen auch das Geheimnis des Spice kennen, und das sind die Fremen. Das kommt eben tatsächlich von freie Menschen oder Freemen. Und die erwarten an so einen Messias, so eine Messias-Figur, den sogenannten Kwisatz Haderach, der quasi ebenfalls in die Zukunft schauen kann und an allen Orten gleichzeitig sein kann. Also omnipotent, präsent, irgendwie so halt. Die erkennen den Paul da drinnen und rein zufällig ist der Paul auch, es gibt also eine geheimnisvolle Schwesternschaft, das sind die Bene Gesserit, die so einen Zuchtplan haben, um eben durch gezieltes Verheiraten von Adelsfamilien eben genau diesen Übermenschen, diesen Kwisatz Haderach, diese männliche Bene Gesserit wird es da genannt, zu züchten und das ist halt der Paul Atreides und es kommt dann dazu, dass im Prinzip der Paul nicht nur die Fremen unter sich letztlich vereint, sondern dann auch zum Schluss in dem Buch, das ist das erste Buch in der ursprünglichen Serie von Frank Herbert, 6 Büchern und mittlerweile gibt es vom Brian Herbert, der hat das Werk weitergeführt, seines Vaters gibt es schon mehr, ich glaube 10 oder 12, wird er dann quasi selber der Imperator und herrscht dann quasi von Dune aus.
Kann man sagen, also auf der einen Seite dieses durch Verheiraten, gezieltes Verheiraten, den Überimperator zu schaffen, ist eigentlich so etwas Ähnliches, wie es Österreich-Ungarn früher gemacht hat, oder wie?
Ganz genau. Ja, genau. Genau. Also das geht ja auch so in die Richtung, ja.
Ja. Genau, so muss gut, man. Gut, also haben wir das mal richtig verstanden. Und die zweite Frage ist das, Spice ist, so wie ich mir das jetzt gerade vorstelle, sozusagen ein Origami-Kaffee. Der mit Heroin verschnitten ist, weil er so arg süchtig macht. Weil ich kann ihn gut falten und.
Genau, ja, so kann man das. So kann man das
Kaffee. Sagen, ja. Na, Spice. Warum heißt es Melange eigentlich? Das ist die Frage,
die damit Spice Melange heißt, also es wird im Englischen heißt Spice Melange und in Deutsch ist dann eben als Gewürzmischung eigentlich übersetzt worden ursprünglich, wobei man heutzutage wirklich auch im Deutschen eigentlich immer nur das Spice sagt. Und Spice ist ja nichts anderes wie Gewürz. Es wird in den Büchern sehr stark mit dem Geruch und dem Geschmack von Zimt in Verbindung gebracht. Hat auch ein bisschen diese Konsistenz, wenn man sozusagen die Filme dargestellt sieht. Und ist nicht weniger als die Ausscheidung der Sandwürmer. Das sind riesige Kreaturen, die es nur auf Arrakis gibt. Und das ist sozusagen auch das ganze Geheimnis dahinter, dass das Imperium lang nicht weiß und dass die Fremen vor einer geheim halten. Also das ist recht.
Gut, dass unser Podcast Spoiler Alert hast.
Ganz genau. Und warum der Podcast Spoiler Alert hast. Und was das Buch eigentlich so besonders macht, ist das, dass es sehr philosophisch stellenweise ist und dass der Frank Herbert, der hat ein wahnsinnig gutes Worldbuilding betrieben. Das heißt, der hat sich sehr coole Gedanken gemacht, was sind da Fraktionen drinnen, wie funktioniert dieses Imperium und vor allem, wie funktioniert Dune? Also warum ist das eine Wüstenwelt und vor allem, wie könnten die Fremen auf dieser letztlich fast wasserlosen Welt einfach überleben und hat da voll die Flüssigkeitstraditionen zum Beispiel auch. Da gibt es zum Beispiel auch ganz eine wichtige Tradition, das kommt auch im Film vor, wenn ein Fremen vor wem am Boden spuckt, dann ist das keine Beleidigung, sondern ein Zeichen höchster Ehrerbietung, weil er einen Teil seines Wassers gibt für einen anderen, für einen letztlich nichtigen Zweck. Ja? Also um Ehrerbietung. Und das ist total spannend, wie das so auch im Film da interpretiert wird. Das kommt nämlich in der alten Version vor und es kommt auch in der neuen Version vor. Das ist immer so da. Und also einfach, wie die Fremen aufgebaut sind und auch diese ganzen Geschichten. Ja, es ist ein bisschen so ein Techno-Mittelalter, weil es hat einmal einen großen Krieg gegen die Maschinen gegeben und seitdem sind so Denkmaschinen verboten. Darum gibt es so Menschen, die das mehr oder weniger, die wie Computer denken können. Und man hat eben sehr viel so Schwert- und Schildkampf. Also was jetzt bei da war es das Lichtschwert, das ist dort im Prinzip bei Dune so das Energieschild eigentlich. So dieses ein bisschen dieses Gadget, dieses Besondere. Ja. Vielleicht zum Film, wie gesagt, von Dino De Laurentiis und David Lynch. Dino De Laurentiis hat ein bisschen eine eigene Art und Weise, wie man Filme macht. Man muss ihn vom Setting her und vom Design her ein bisschen so vorstellen wie dieser alte Flash Gordon-Film und vor allem Barbarella. Also auch Barbarella, der Film ist auch vom Dino De Laurentiis gemacht worden. Und das schaut einfach ähnlich aus vom Setting her. Auf dem Design basieren übrigens dann auch so 3,5 Computerspiele, nämlich Dune, das ist so ein Text-Adventure, das im Prinzip 1:1 den Film halt irgendwie nacherzählt. Dune 2, neu aufgelegtes Dune 2000. Dune 2000 ist übrigens der Vorgänger von Command & Conquer. Also das ist der Prototyp von Command & Conquer. Und Emperor Battle for Dune, das sehr filmisch mit so Echt-Filmsequenzen und so weiter drinnen war, war übrigens Dune 2000 auch schon. Was auch schön ist, es gibt im Film was es im Buch nicht gibt. Und zwar gibt es im Film die sogenannten Schallmodule. Ja, also das sind so Dinge, und da sagt man was und dann hat das eine Schallwelle aus, das benutzen die Fremen. Das kommt im Buch gar nicht mal vor. Und das war nur deswegen, weil die gesagt haben, also im Buch ist es so, dass der Paul Atreides die Fremen sozusagen Kampftechniken von der Bene Gesserit-Schwesternschaft lernt. Und die haben dann gesagt beim Film, also wir brauchen da nicht irgendwelche Leute, die so Wüsten-Kung-Fu betreiben. Wir bilden das quasi anders ab. Ja? Und das sind eben die Schallmodule. Und drum heißen die, also auf Englisch heißt sozusagen the Weirding Way, das sind die Kampftechnik Bene Gesserit. Und sie heißen auf Englisch heißen sie Weirding Modules, also das ist nur näher dran, aber es sind im Prinzip Schallmodule. Ja. Das spielt also, weil die haben so unter anderem die Bene Gesserit so eine besondere Gabe, so die Stimme, das ist so quasi, was der Jedi mit seinem Mindtrick machen kann der Bene Gesserit mit einer bestimmten Stimmlage machen. Ja.
Darf ich ganz kurz noch was anmerken?
Natürlich, merk was an.
Und nur für die Zuhörer, für die zwei, drei, wie du immer so schön sagst. Dune 2000 war nicht nur so der Vorgänger von Command & Conquer, sondern Dune 2000 war auch das erste Genrespiel für RTS-Games, also sprich Echtzeit-Strategie-Games, was man nachher dann aus Command & Conquer, StarCraft und so weiter kennt hat. Das war das erste Spiel. Ohne dem hätte es das andere nicht gegeben.
Inception.
Genau, danke. Was cool ist, ist das, also nur wenn man sich zum Beispiel Dune 2000 anschaut, also Dune 2 noch nicht so, das ist wirklich so nur beides irgendwie, aber wenn man sich Dune 2000 anschaut, das ist eben schon klar auf dieser Command & Conquer Schiene oder Engine. Es war da im Prinzip, also zu meiner Zeit, ich darf das sagen, ich bin jetzt vor kurzem 40 geworden, hat es im Prinzip zwei Fraktionen gegeben. Das eine waren Command & Conquer und das andere waren Warcraft-Spiele, also Warcraft und StarCraft und so weiter. Und mehr haben wir nicht gehabt und wir waren glücklich.
Also im Sinne von Original oder die Kopie?
Ja, ja, kann man jetzt möchte gerne kopieren. Natürlich dann auch noch Civilization geben und so, aber ich würde das jetzt auch nicht so einen Computerspiele-Podcast machen, aber es fasziniert mich so dran. Ja. Hm. Was man dazu sagen muss, Dune fällt ein bisschen unter diese Kategorie unverfilmbare Bücher, weil stöhnweise im Buch nicht so viel passiert. Und es wahnsinnig viel inneren Monolog gibt eigentlich, das aber beim Dune aus 1984 sehr gut abgebildet ist. Allerdings, was man auch noch wissen muss, ist, oder ich der Meinung bin, dass man das wissen muss, es hat schon mal vorher einen Versuch gegeben, Dune zu verfilmen, und zwar wäre das ein Spektakel geworden, das wahrscheinlich noch heute seinen Vergleich suchen würde. Es wird immer so als das teuerste gescheiterte Filmprojekt auch gehandelt. Und zwar gibt es den Alessandro Jodorowsky, und der hat schon mal versucht, Dune, also wirklich psychedelisch, wenn man sich die Entwürfe anschaut, die einerseits vom H.R. Giger Steinsolterten oder vom Möbius, also diesem berühmten Comiczeichner, der jetzt, glaube ich, leider dieses Jahr oder letztes Jahr verstorben ist, also psychedelisch in Wirklichkeit da Dune reinterpretiert hätte, unter anderem mit Salvador Dali als Imperator, und denen ist einfach wahnsinnig schnell einmal das Geld ausgegangen. Aber man findet heute noch also viel im Internet Zeichnungen und Konzepte und Skripte und so weiter. Das war total interessant geworden. Und was ich ziemlich cool finde, ist das, der Jodorowsky hat sich auch als Comic, jetzt nicht Zeichner, sondern als Comicbuchautor entsprechend betätigt und hat unter anderem eine Serie geschaffen, die eine meiner Lieblings-Comic-Serien ist. Ist ein typisch so franco-belgisches Comic, also man sieht immer wieder Nockerde und so weiter, aber wegen dem ist es jetzt nicht meine Lieblingsserie. Das heißt Die Metabaronen. Da geht es im Prinzip um ein Geschlecht, also mehrere Generationen, um so quasi unbesiegbare Kriege, eben die Metabarone. Und da sind total viele Anlehnungen drinnen, die A, Dinge sind, die er in Dune verwendet hätte, und B, die wieder auf Dune zurückverweisen. Also zum Beispiel, dort gibt es das Epiphyt, ein Stoff, der dazu dient, die Gravitation aufzuheben. Wahnsinnig wertvoll, kommt aber nur auf einem Planeten vor. Oder es gibt die Chapter Oat-Nonnen, die mit einem Zuchtplan irgendwie so ein Überwesen züchten wollen. Und es gibt ein galaktisches Imperium und es gibt keine Mentaten, also keine menschlichen Computer wie beim Dune, sondern es gibt Mantrax, das sind so Cyborg. Also es ist ein bisschen mehr technischer, aber wenn ihr die Serie mal habt, man muss es mögen, ja, es ist sehr eigenständig, überhaupt wie viele Projekte vom Jodorowsky sehr eigen sind, aber wie gesagt, die Metabarone ist für mich so eine wahnsinnig gute Dune-Ergänzung. Ja. Das ist, ich habe irgendwann nämlich mal mich daran versucht, es gibt nämlich auch ein Dune-Rollenspiel, also jetzt gibt es ein neues zum 2021 Dune, aber es gibt zum alten Dune auch eins, das ist immer vergriffen, kostet wahnsinnig viel auf eBay, und ich habe mal versucht, für das alte System eine Kampagne zu schreiben, und das war aber im Prinzip auch sehr stark an die Metabarone angelehnt. Ja. Und, ja. Aber es ist leider aus zeitlichen Gründen nie fertig worden. Vielleicht ein paar Leute werden sich noch daran erinnern und werden mich dann anrufen und sagen, Lanze, warum spielen wir das nicht wieder? Du Hund, du.
So wie jedes Gespräch mit dir immer beendet wird.
Ja, genau. Lanze, du Hund.
Wieso spielen wir das nicht wieder mal, du Hund, du?
Genau. Fragen am Mandanten stehen. Also das ist
zu Recht
eigentlich. Ja, zu Recht. Ja, aber was vielleicht ganz wichtig ist, ist das, worum geht es bei Dune im Kern und warum können wir uns da rechtlich überhaupt Gedanken machen? Ganz einfach, es geht um Spice. Spice ist eine Substanz, die abhängig macht. Also was heißt das? Es ist eine Droge.
Drogen, hast du jetzt rechtlich was?
Ja, wunderbar, danke Hund, für diese Frage. Ja. Ja, der Hund, ja. Schauen wir uns das Ganze mal aus Sicht des österreichischen Rechts an. Wie man vielleicht oder vielleicht auch nicht weiß, sind in Österreich Drogen nicht legal. Es ist aber nicht alles, was irgendwie gefährlich ist, automatisch eine Droge. Wir wissen, Zucker ist nicht unbedingt das Gesündeste auf der Welt. Alkohol gehört bei uns zum Kulturgut, ist aber auch nicht unbedingt das Gesündeste auf der Welt. Was Rauchen. Macht also Rauchen, danke. Bei Rauchen ist irgendwie so ein bisschen aus der Art gefallen. Also das war gefühlt früher mehr, mittlerweile ist das gar nicht mehr so. Ja. So. Auf jeden Fall in Österreich sind gewisse Stoffe verboten und die werden entweder in der Suchtgiftverordnung oder in der Psychotropenverordnung dargestellt. Da geht es darum, dass man dort gewisse Stoffe, chemische Verbindungen einfach darstellt und da sagt, okay, die sind im Lichte der Gesamtgesundheit, also der öffentlichen Gesundheit, einfach problematisch und deswegen verbieten wir die. Man kann theoretisch alles verbieten. In Österreich gibt es eben verschiedene Stoffe, die verboten sind. Ganz klar, Cannabis, Kokain, Heroin, Amphetamin, Methamphetamin, aber auch so Dinge wie zum Beispiel Benzos, also Benzodiazepine, Ketamin, solche Dinge. Also das sagt man einfach, das sind gesundheitsschädliche Stoffe, das macht die Leute
fertig und
das ist sozusagen verboten.
Annulliert vom Dr. Alban erinnert, deine Aufzählung. Oder an einen anderen Film, Contact High, ein österreichischer Film.
Den habe ich leider nicht gesehen.
Da zählt der Georg Friedrich in seiner grandiosen, glorreichen Manier einmal alle möglichen Arten von unterschiedlichen Drogen auf. Das ja. Also wer den Film noch nicht gesehen hat, Contact High ist große Empfehlung. Sehr österreichisch und es geht auch um Drogen.
Ja, ich meine, das, was ich jetzt aufgezählt habe, das war jetzt schon ein bisschen Hochsprache, muss man ganz ehrlich sagen, weil bei mir in der Praxis ist das Gras, Koks oder Cola, Speed, Meth oder Crystal Meth, Benzos oder Ketter. Vielleicht nur Ecstasy. Ja.
Gibt es also, da noch ganz einen lustigen Ausdruck? Speck.
Ah ja, Speck.
Noch einmal erzählt.
Ja, ganz genau. Tatsächlich, also Speck ist quasi eine österreichische Variante für Speed. Also das ist der Speck. Ja.
Das ist in Österreich verstehen wir ja wirklich, dass man alles ein bisschen weniger spannend macht.
Beziehungsweise zum Beispiel, also Methamphetamin, also Crystal Meth, das ist bei uns einmal der Kristall. Also wenn man mit Polizisten redet, dann hat man sehr oft das als der Kristall.
Oder so heißt das generell, nicht Swarovski zumindest, das war doch viel spannender.
Das habe ich mir auch schon öfter gedacht, das fand ich ziemlich lustig. Wobei, generell sagen sie bei uns immer, wenn man mit den Leuten redet, Skift. Das ist ein Skift. Ja. Das ist so
Giftler. Ganz... Die Giftler, ja.
Ich würde da ganz kurz eine Frage stellen, und zwar hast du vorher gesagt, es ist entweder in der Suchtgiftverordnung oder in der Psychotropenverordnung drinnen. Was ist da der Unterschied und warum entweder dort oder dort?
Tatsächlich muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen, was da der konkrete Grund ist, mit dem habe ich mich jetzt auch noch nicht so viel beschäftigt, weil zu mir kommen die Leute und die haben halt irgendwas Verbotenes genommen und das fällt da eine oder das eine oder das andere rein. Es ist ja so, man muss bei uns schon unterscheiden, Suchtgifte sind klar Stoffe, die jetzt auch auf einem, sage ich mal, eher natürlicheren Weg hergestellt werden können, zum Beispiel Cannabis. Ja. Während psychotrope Stoffe, das geht mehr in diese Richtung Medikamente. Und da geht es zum Beispiel, also es gibt ja zwei Gesetze, die dafür relevant sind, das SMG, also Suchtmittelgesetz, und das NPSG, das neue psychotrope Stoffe-Gesetz. Und beim NPSG greift man im Prinzip so diese chemischen Verbindungen mehr auf. Also man stellt nicht einzelne Stoffe unter Strafe oder unter Problem, sondern chemische Verbindungsgruppen. Einfach weil man sagt, du kannst heutzutage schon so super Designer-Drogen machen und natürlich, wenn was verboten wird, dann wird natürlich immer versucht, das möglichst irgendwie zu umgehen. Ja. Wir haben da lange Zeit einmal das Problem gehabt mit, lustigerweise hat das auch Spice-Kassen, Legal Highs, also so, das sind es Räucherwerke, Gewürzmischungen verkauft worden, waren in die Einzelbestandteile unproblematisch, haben wir so verkauft werden können, wenn man es aber zusammenmischt, hat es eine berauschende Wirkung. Jetzt zum Beispiel ganz, also für mich ganz neu, weil ich komme ja immer so schrittweise drauf, beim Cannabis, also beim Gras, ist ja das THC der problematische Stoff. Jetzt gibt es seit langem Jahren schon das CBD, ja, also quasi das legale Gras, wo im Prinzip so wenig THC drinnen ist, dass es unproblematisch ist. Jetzt ist es aber so, dass es jetzt seit neuestem das HHC gibt, fragt sich nicht, was das heißt, das aus Nutzhanf gewonnen wird und angeblich nicht auf die Drogentests anschlagt. Ja. Und zurzeit weder als neuer psychotroper Stoff gilt, noch als Suchtmittel gilt, also eine rechtliche Grauzone, siehe aber trotzdem ist problematisch, ja, weil das könnte spätestens bei einer Führerscheinkontrolle kein Thema werden. Ja. Ja, das ist so das. Wichtig ist übrigens das, dass beim Suchtmittel, also beim Suchtmittelgesetz in Österreich, Verzeihung, Max, du hast eine Frage?
Jetzt Michael, wenn ich mich jetzt nicht täusche oder ganz falsch erinnere, dann ist ja eigentlich, also diese Stoffe, hast du jetzt gesagt, sie sind verboten. Genau. Und auch, oder einzelne Bestandteile oder wie auch immer das dann halt ist. Und dann darf ich natürlich auch, wenn ich es konsumiert habe, gewisse Sachen nicht tun. Zum Beispiel Autofahren oder so, under the influence. Aber genau das nämlich, der Konsum himself sozusagen, das ist ja quasi kein Problem, rechtlich gesehen. Aber wie das, also das geht in meinem Kopf auch nicht ganz zusammen, sozusagen.
Ja, das ist ein bisschen eine Debatte, weil es kommt ein bisschen darauf an, mit wem es drehst. Ja. Also ich habe schon mit Polizisten und Staatsanwälten gesprochen, die haben gesagt, nein, also Konsum ist ein Problem. Ja. Ich habe aber auch schon mit Universitätsprofessoren geredet, die haben gesagt, nein, das geht schon. Ja.
Und haben wir nicht dazu.
Ganz klar. Und das Lustige ist das, es bildet sich tatsächlich in der Praxis ab, weil, wie du ganz richtig sagst, man darf nicht unter Einfluss Auto fahren. Das gilt aber auch für den Alkohol. Ja. Also wenn ich alkoholisiert bin und Alkohol ist ja legal, dann habe ich da auch das Problem. Lustigerweise, wenn du aufgehalten wirst, nein, nicht lustigerweise, aber wenn du aufgehalten wirst und du fährst unter Einfluss und du hast nichts im Auto drinnen, also sie finden im Auto nichts, dann wirst du nicht angezeigt. Du bist zwar ein Führerschein los, aber du wirst nicht angezeigt. Weil tatsächlich, also Weitergabe, Herstellung, Einfuhr, Ausfuhr und so weiter, das ist alles relevant. Aber der bloße Konsum nicht. Da ist jetzt die Frage, wie man es sieht, weil Konsum heißt ja immer Besitz. Also ich muss ja was in der Hand haben, sonst kann ich es nicht konsumieren. Und da wird sehr oft gesagt, naja, Konsum geht mit Besitz einher, Besitz ist strafbar, darum Konsum nicht. Worum geht es bei dieser Norm? A, dass nicht die Leute, die halt aufgehalten werden und was geraucht haben, beim Auto ständig angezeigt werden. Bei denen kann man ja nichts nachweisen, dass sie jemals was in der Hand gehabt haben, sondern nur das konsumiert haben. Und das andere ist das, wenn du jetzt auf ein Festl gehst und da geht einmal deine Long Comes Mary, wie es glaube ich bei der Bloodhound Gang hast, also geht einmal der Joint umeinander, du hast den nicht mitgebracht. Du nimmst ihn auch nicht nachher mit, dann hast du nur konsumiert und dann hast eigentlich ja nur so einen kurzen Besitz, dass du keinen Besitz im eigentlichen Sinne hast. Und dann sozusagen bist du auch nicht strafrechtlich relevant. Und das ist die Krux dabei. Ja. Also es gibt Situationen, wo man das in die Richtung machen kann. Ja.
Das heißt, wenn mir jetzt wer Ecstasy-Tabletten in den Mund wirft.
Ja, das ist, harte sag ich mal so, ja, wenn du Ecstasy-Tabletten kriegst und du konsumierst das gleich, kann man mit Besitz reden. Es ist genauso, wie du hast allein liegen und du ziehst das Nasal. Ja. Das sind lauter so Geschichten, da kann man, wie gesagt, diskutieren. Es kommt sehr stark auf den eigentlichen Feuer. Ich glaube, dass das wirklich auch deswegen geht, dass man halt bei diesen Einstiegsdrogen, und letztlich groß ist leider die Einstiegsdroge, dass man da halt einfach ein bisschen einen Spielraum hat. Ja. Weil das Suchtmittelrecht steht schon ein bisschen auf dem Standpunkt, eher helfen, also therapieren und nicht so sehr strafen. Du hast da viel mehr Möglichkeiten. Ja. Also
ja, wie ist es dann mit Mindermengen und Ähnliches? Weil da gibt es immer wieder so
Mindermengen, Themen. Ja, das ist ein weit verbreiteter rechtlicher Mythos. Es gibt in Deutschland gibt's Mindermengen oder Freimengen. Bei uns in Österreich gibt es das nicht. Also bei uns ist Zehntel Gramm ist ein Problem, aber halt de facto keins, weil es halt so wenig ist. Ja. Es gibt nur die sogenannte Grenzmenge. Ja. Die Grenzmenge wird in der Grenzmengenverordnung für jeden Stoff sozusagen einzeln bestimmt. Das heißt, es kommt im Suchtmittelrecht eigentlich immer darauf an, was, wie viel und wie gut. Ja. Weil Es ist zum Beispiel, es kommt immer darauf an, wie viel THC konkret in einem Gramm Gras enthalten ist. Das Rest ist ja im wahrsten Sinne des Wortes Gras, also Zellstoff. Ja. Ist ja nur das THC problematisch. Das heißt, ich kann im Prinzip ein Kilo Gras haben und das ist eine miese Qualität und hat, keine Ahnung, 0,5% THC oder so. Dann habe ich zwar ein Kilo Gras, was an sich ein Problem ist, aber so wenig THC, dass es wieder relativ wurscht ist. Und da ist immer die Frage, überschreite ich mit dieser Grenzmenge, also mit diesem Reinheitsgehalt, nennen Sie das, mit diesem Prozentsatz, überschreite ich Grenzmenge oder nicht? Weil nach der Grenzmenge richtet sich dann der Strafraum. Also unterhalb der Grenzmenge de facto kein Problem, überhalb der Grenzmenge ist die Untersuchungshaft schon sehr wahrscheinlich. Und auch Gefängnisstrafen, muss man dazu sagen.
Also, das heißt, unterhalb der Menge, also unterhalb von dieser, von dieser Linie mehr oder weniger, kriegst du aber dann schon genauso Anzeige, und ja. Aber du bist halt dann nicht irgendwie separat geführt oder was?
Ja, naja, separat geführt, wenn du dabei hast, schon, weil du kannst wegen dem auch verurteilt werden. Die Wahrscheinlichkeit ist nur geringer.
Ja, ich sage mal, wenn es groß ist, ist es sicher was anderes, als wenn du es mit Speed oder Ecstasy miteinander trennst, weil ja da die Auswirkungen andere sein können. Zwecks genau. Also, der Wahrnehmungsveränderung.
Ja, da sind auch die Grenzmengen sind auch andere. Ja. Aber bei uns ist das wirklich jetzt it's all about die Grenzmenge, muss man ganz ehrlich sagen.
Aber bevor all man about da jetzt, that Grenzmenge.
Ja, aber bevor wir da jetzt wirklich lang und breit einen Suchtmittel-Podcast machen, den ich irgendwann einmal sicher machen werde, aber nicht heute, komme ich wieder zurück aufs Universe, das übrigens wirklich so heißt, Max, das ist keine Wortschöpfung meinerseits. Da ist es so, nämlich im Universum von Dune sind eigentlich berauschende Stoffe relativ wurscht, weil es gibt dort nicht nur Spice. Es gibt dort zum Beispiel auch Semuta, das ist eine Droge, die aus Pflanzen gewonnen wird. Und da gibt es dann so, da reagiert man dann auf Töne, also schon spezielle atonale Musik, das ist eben Semuta. Es gibt Safosaft, das ist so, ich glaube, das ist sogar so eine Art Spice-Derivat, wo im Prinzip diese Mentaten, also diese menschlichen Computer, dann das geholfen wird, das besser denken können und so. Und so generell Aufputschmittel und so weiter haben die dort alle. Also das ist dort überhaupt kein Problem. Also wenn im Imperium bei Dune was abgeht, dann ist das definitiv ein Suchtmittelrecht. Ja. Nur muss man auch dazu sagen, dass Spice einfach so wertvoll ist, dass es die breiten Massen nicht leisten können. Also es ist wie bei uns, keine Ahnung, wenn du vergoldetes, hochprozentiges, mit Diamantenstaub versetztes Kokain konsumieren würdest, so preisklassenartig. Ja. Bei uns in Österreich kennt man durchaus darüber, also mit dem, was beschrieben wird, was dieses Bewusstseinserweiternde und dieses Abhängigmachende, kann man bei Spice durchaus argumentieren, dass das wahrscheinlich der Suchtgift unterfallen würde und dann wahrscheinlich auch strafrechtlich relevant wäre. Das heißt, für die österreichische Rechtsordnung siege für Spice, ganz ehrlich gesagt, ein bisschen schwarz.
Was natürlich wieder wunderbar ist, weil während Spice ja quasi für die interstellare Raumfahrt essentiell ist, in Österreich aber verboten wäre, könnten trotzdem alle nur angesoffen mit dem Auto fahren.
Ja, das stimmt, aber lustigerweise würde man den Führerschein verlieren. Also nichts mehr mit Raumfahrt. Ja.
Ich würde es mir jetzt vorsichtigerweise so formulieren, wenn du jetzt sagst, Spice ist eigentlich die Energie oder das benötigte Mittel für die Raumfahrt, für die interstellare Raumfahrt bei Dune, ist das genauso wie bei uns der Diesel für die LKWs. Den schnieft ja auch keiner.
Eben, da muss ich da jetzt widersprechen. Es ist ja so, dass bei Dune gibt es so einen Erfinder, das ist der Theo Holtzmann, der quasi die wesentliche Technologie erfunden hat. Der hat zwei Dinge erfunden, die Energieschilde und den Faltantrieb. Das Problem ist das kommt in die Romane quasi, da gibt es so Prequel-Romane, da kommt es ein bisschen vor, dass die im Prinzip zwar schneller wie das Licht fliegen können, also sie haben Überlichtantriebe, die sind aber trotzdem nicht schnell genug, also Ionenantriebe, wo sie einfach Monate brauchen, bis sie irgendwo sind. Und sie haben die Falltriebwerke, wo es mit den Falltriebwerken einfach in einer Sekunde in jedem beliebigen Punkt des Universums sein können. Das Problem ist nur, du kannst diese Sprünge nicht so gut berechnen. Das heißt, da geht es um die Rechenleistung und in Wirklichkeit die Falltriebwerke funktionieren nicht, aber sie brauchen, weil es keine Computer verwenden, weil die sind verboten, wegen einem Krieg gegen die Maschine. Also es ist so quasi, was nach Terminator passiert. Jetzt müssen dort die Navigatoren Spice konsumieren, damit sie quasi in die Zukunft sehen und dann quasi diese Kurse vorausberechnen können und quasi Planeten und Himmelskörpern ausweichen. Also das glaubt man nämlich am Anfang, wenn man sich so gerade den Film anschaut und das Buch liest, so du brauchst Spice, genau wie du sagst, als Treibstoff. Das stimmt aber nicht. Du brauchst in Spice, damit du die Raumschiffe steuern kannst. Das ist eigentlich das Coole.
Das heißt also, um wieder mal einen Brückenschlag zur besten Serie aller Zeiten zu machen, Star Trek Voyager, wann in der Folge Threshold der Tom Paris als Navigator vom Delta Flyer mit Warp 10.
Das war normales Warp
10. Gut, ihr habt's aufpasst, sehr gut. Ja, na, also,
ich kenne diese beste aller Folgen kennen natürlich.
Ja. Das ist wirklich die allerbeste, das ist die beste Star Trek Folge überhaupt.
Ja.
Und auf diesem Hügel werde ich sterben. Wenn der Tom Paris Spice konsumiert hätte, hätte in die Zukunft schauen können und vielleicht gesehen, was dann aus ihm und der Catherine Janeway werden wird,
ganz genau,
falls er auf Engage drückt. Michael, du hast uns ja schon gespoilt, ganz am Beginn, woher die Spice sozusagen, also woher es kommt. Oder
ja, Sandwurm-Kacke.
Woher es Sandwurm-Kacke, OMG. So, das heißt, wir haben jetzt diese Sandwurm-Kacke und die Sandwürmer.
Genau.
Auch in dieser auf dem Planeten Dune. Und die werden ja nicht nur für Spice verwendet, sondern auch als, kann man sagen, Nutztiere oder Fortbewegungsmittel oder wie auch immer.
Ja, so kann man es sagen.
Ja, aber ich sage mal du genauer, wie du das.
Genau, also vielleicht an dieser Stelle auch, wie die Hörerinnen und Hörer sich bemerken, wir aufgrund des Umfanges, und in Dune ist wirklich viel Rechtliches drinnen, bin ich bei der Ausarbeitung dieser Folge auch draufgekommen, wir greifen einfach einzelne Szenen oder einzelne Aspekte aus. Ja. Der große Aspekt, den wir natürlich am längsten behandelt haben, jetzt logischerweise, ist dieser, sage ich mal, Drogenaspekt, unter anderem, weil es als Verteidiger mein Home-Turf ist. Aber es gibt auch noch andere Rechtsprobleme, unter anderem die Geschichte mit den Sandwürmern. Also ganz richtig, also Spice stammt nicht nur von den Sandwürmern, sondern die Sandwürmer sind im Prinzip die einheimische dominante Tierart auf Dune. Und sie werden eben nicht nur so indirekt für die Spice-Produktion genutzt, sondern sie werden von den Fremen als Transportmittel benutzt. Jetzt muss man dazu sagen, dass die Fremen in dem Sandwurm, dem sogenannten Shai-Hulud, im Prinzip eine Art Manifestation von Göttlichkeit sehen. Also die haben da wahnsinnige Ehrfurcht davon, es ist quasi einer totem Tier. Und zum Beispiel ist auch in Form von Mannbarkeitsritual bei denen, oder Erwachsenenritual, dass man einmal einen Sandwurm sozusagen ruft und dann eben ihn besteigt sozusagen, also auf ihm das erste Mal reitet. Ja. Das ist ja das, was der Paul Atreides machen muss, damit ihn die Fremen wirklich als einen der ihren dann im Endeffekt auch akzeptieren. Fun Fact, Sandwürmer kommen auch in einem anderen Film vor, der nichts mit Dune zum Tor hat, und zwar Beetlejuice. Dort sind sie irgendwie auf der Venus oder so. Und wenn man da ein bisschen nachliest, sind die Sandwürmer in Beetlejuice eine Anspielung auf Dune in Wirklichkeit. Aber die viel wichtigere Frage, die sich jetzt stellt, ist das, wie schaut es eigentlich aus, wenn die Fremen die Sandwürmer als Reittiere benutzen? Wie ist das rechtlich gesehen? Und natürlich haben wir darauf eine Antwort. Der Sandwurm ist einmal grundsätzlich ein Tier. Tiere sind keine Menschen, also keine Rechtssubjekte, sondern sind den Rechtsobjekten, also allem, was nicht menschlich ist, zuzuordnen, wenn man nach der österreichischen Rechtsordnung geht. Allerdings sind Tiere keine Sachen. Das steht im ABGB, im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch drinnen, dass Tiere keine Sachen sind, aber soweit Sondervorschriften fehlen, zum Beispiel Tierschutzgesetz, sind Sachvorschriften anzuwenden. Das heißt, man kann beim Tier theoretisch Gewährleistung geltend machen. Das mag erschreckend klingen, ist aber rechtlich einfach so. Dann muss man sich überlegen, was sind so Sandwürmer? Sind das Nutztiere oder so? Da würde ich eher sagen, sie sind wild und herrenlos, weil die Fremen sozusagen rufen es nur, die domestizieren es auch nicht, sondern sie rufen es in der Wüste, reiten dann auf Herren und dann lassen sie es wieder frei. Also wild, herrenlos und damit eben eine freistehende Sache gemäß § 386 ABGB. Die Frage ist jedoch, sagt da der oberste Gerichtshof, also jetzt nicht konkret zu Sandwürmern, muss man dazu sagen, nach den § 383, 384 ABGB, da sind wir sehr stark im Sachenrecht, also im sachenrechtlichen Teil, Zuordnung von Sachen und so weiter, wie das mit Sachen ist, generell rechtlich, da sagt der OGH, dass es eben eine Entscheidung ergibt, ob es sich um eine wilde Gattung handelt oder um ein Tier, das zwar der Gattung einer wilden Art angehört, aber als einzelnes Stück zahm gemacht werden kann. Bei der § 383 bezieht sich dann wieder auf den freien Tierfang, also die Möglichkeit, wilde Tiere einzufangen und sozusagen zu domestizieren. Bei Sandwürmern muss man sagen, okay, die werden einfach nicht eingefangen. Sie werden nur temporär zum Reiten benutzt. Das heißt, es sind Wildtiere, sicher keine zahmen oder zahm gemachten Nutztiere. Allerdings sind die Freemen einmal grundsätzlich, weil es eben diesen freien Tierfang gibt, einmal schon berechtigt, dass sie es einfangen. Ja? Allerdings werden sie schlecht behandelt, also würden die Freemen die Sandwürmer schlecht behandeln, dann gibt es da nicht nur das Tierschutzgesetz, sondern gäbe es auch die Verordnung des Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen, fragt mich nicht, warum genau dieses Bundesministerium, weil es hat so Kassen, über den Schutz, Haltung und Mitwirkung von Tieren in Zirkussen, Varietés und ähnlichen Einrichtungen. Und § 27 Tierschutzgesetz sagt uns, in Zirkussen, Varietés und ähnlichen Einrichtungen dürfen keine Arten von Wildtieren gehalten werden oder zur Mitwirkung verwendet werden. Und § 4, Ziffer 4 Tierschutzgesetz sagt uns dann, Wildtiere sind alle Tiere außer Haus- und Heimtieren. Was bedeutet das? Ganz klar, Sandwürmer sind Wildtiere, sind keine zahm gemachten Wildtiere, sondern sie dürfen grundsätzlich eingefangen werden von den Fremden. Die verehren sie ja fast grottartig und behandeln sie auch mit Respekt. Aber sie dürfen nicht in einem fremden Zirkus oder dergleichen entsprechend auftreten. Das heißt, einfangen und temporär drauf reiten ist okay, der Rest eher nicht. Ja. Also zum Beispiel die Harkonnen, die jagen ja quasi, dann wird es wieder im Dune beherrschen, jagen auch gern Sandwürmer, aber nicht, weil sie irgendwie das Fleisch brauchen oder sonst irgendwas, sondern einfach so zum Spaß. Da muss man sagen, das ist natürlich problematisch, wenn man österreichisches Recht anwenden würde. Weil wahrscheinlich die Sandwürmer dann auch eine geschützte Tierart wären, wenn man sich das jetzt umlegt. Weil sie ja sehr wichtig sind irgendwie so für die Spice-Produktion.
Was die Harkonnen ja nicht wissen offensichtlich.
Das gesamte Imperium und die Harkonnen wissen es am Anfang nicht. Und das ist ja so, es heißt immer dort, wo Spicy sind, auch Sandwürmer, die greifen quasi immer diese Fördereinrichtungen an. Also sie werden tatsächlich als Feinde gesehen. Ja. Aber das ergibt sich dann eben, dass die Sandwürmer für das verantwortlich sind. Ja, so schaut die Geschichte aus.
Ist euch aufgefallen im Film, relativ am Anfang, ich weiß nicht, ob man dann später nur intensiver sieht, aber relativ am Anfang ist auch ein Hund zu sehen auf dem Arm. So ein kleiner Pug, so eine französische Bullterrier-Verzüchtung mehr oder weniger. Ist ja die Frage, ob es überhaupt tierschutzrechtliche Vorschriften gibt in dem ganzen Universum. Oder genauso wenig wie bei den Drogen, sozusagen.
Ich kann das sein, dass da noch nicht eher das Thema ist mit Überleben über alles und das andere ist nebenrangig oder zweitrangig oder irrelevant?
Nein, es ist ja so, dass da, also mit Hunde und so weiter, es kommen tatsächlich in Dune, ich glaube bei den Atreiden und auch beim Haus Corrin, also beim imperialen Haus in so einer der ersten Szenen kommen tatsächlich Hunde vor. Die sind aber dort so ein bisschen jetzt nur für die Szenerie da. Also tatsächlich jetzt bis auf die Sandwürmer und die sogenannten Distrans-Fledermäuse, also Fledermäuse, die in der Lage sind, sozusagen Nachrichten zu speichern und dann als Art Botenvögel zu dienen, werden Tiere im Dune-Universum eigentlich eher am Rande nur erwähnt. Also es gibt schon verschiedene Tierarten, das sind meistens so Züchtungen. Also es gibt so Hasenaffen, gibt es zum Beispiel der Eckert Rocks, wo ich bis heute nicht herausgefunden habe, was das sein soll, oder Brewweiler, das sind bei den Harkonnen, das ist irgendwie so ziemlich arge Hundegattung. Dann gibt es, glaube ich, nun einen Kulon, heißt es. Das ist so an Dune, also an die Wüstenwelt angepasste Maultierort. Und ganz wichtig, jetzt gerade in die Prequel-Romane, der salusianische Stier. Das ist nämlich so ein ganz gefährlicher Stier mit, was ich, 6 Augen und fast insektoiden Zügen, der quasi bei den Stierkämpfen von den Atriden verwendet wird. Aber alleine das, dass die da Stierkämpfe machen, also ja. Ah ja, Pelzwale gibt es auch noch. Aber nicht auf Dune, sondern auf Lankville. Nein, nicht auf Lankville. Ist ja wurscht.
Ja, diese Stiergeschichte ist ja sowieso ist relativ wichtig, sogar in der Vorgeschichte eigentlich.
Ja, weil der Großvater von Paul Atreides, also der Paulus Atreides, der Vater von Leto Atreides, der wird beim Stierkampf getötet. Also der macht immer Stierkämpfe und der wird dann von einem salusianischen Stier getötet und da kommen wir dann drauf, dass das eigentlich ein Attentat war. Aber es hat jetzt mit dem Film nichts zu tun. Es ist ja so, im Buch kommt eben dieser Tier, der Stierschädel kommt vor. wo dann auch ein bisschen auf das Bezug genommen wird, dass da eben der alte Herzog hast, der gestorben ist. Im Film hat das aber keine Relevanz. Also das ist...
Dann kommen wir doch wieder zurück auf ein filmisches Problem am besten.
Jo.
Wenn wir wieder so einen Teilaspekt von diesem unendlichen Universum herausgreifen, gibt es ja ziemlich viel Zores insgesamt auf den Planeten. Und du hast da einen ganz speziellen genau. Aspekt herausgegriffen, der mit ziemlich verheerenden Waffen gekämpft wird, mehr oder weniger. Was sag einmal du?
Der Art sagt, dass in Dune eigentlich nicht lange umeinander fackeln, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist ja dann so, dass, wie gesagt, der Paul Atreides sozusagen zum Warlord, Heerführer, Messias, Erlöser von den Fremen wird, die quasi das imperiale Joch einfach abstreifen wollen. Und er schafft es dann, dass einfach die Spice-Produktion so weit schädigt, dass die quasi niedergefahren wird. Und das bedeutet, dass dann im Film wirklich so ziemlich alle großen Häuser, inklusive dem Imperator, also der Corino, ja, ich fällt jetzt gerade der Vornamen nicht ein.
Hart Corino.
Hart Corino, danke. Es ist konkret der Shaddam der Vierte, jetzt ist er mir eingefallen, der Shaddam der Vierte Corino vom Haus Corino, ja. Der begibt sich dann selber auf Dune und im Film ist dann auch so, es gibt da die unter Anführungszeichen Hauptstadt, das ist Arrakeen und die ist von einer Felskette umgeben, das ist der Schildwall, der sich von der sogenannten großen Bläde, also quasi die große Wüste, wo Spice und die Würmer sind, trennt. Und der Paul Atreides beschließt einfach, naja, jetzt haben wir alle Fremen auf unserer Seite, jetzt greifen wir die einfach an und machen wir da die Schlacht um Arrakeen. Problem ist nur, wir hätten zwar super Reittiere, die Sandwürmer, also die ja richtig da alles andere niedermachen, aber die kommen halt nur durch den Sand und nicht über Stana. Also da ist der Schildwall. Also was tun wir? Wir schauen, dass wir den Schildwall aufbrechen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also wir schießen unseren Canyon durch. Und wie machen wir das? Natürlich mit Atomwaffen. Ja, das ist so, also das ist auch damals, man sieht das dann im Film, da setzen sie sich kurz so irgendwelche Schutzkleidung auf, das ist mehr so, damit der Blitz nicht so hell ist und dann war es das schon wieder und die rennen da alle durch und Radioaktivität ist wurscht. Ja. Allerdings, was spannend ist, also Atomwaffen oder sogenannte Steinbrenner, heißen es bei Dune, sind eigentlich dort auch verboten. Es gibt die sogenannte Große Konvention, die eigentlich allen imperialen Häusern verbietet, Atomwaffen zu bunkern. Natürlich haben alle welche. Und es würde bedeuten, wenn irgendwer von diesen Adelshäusern, die da quasi im Imperium existieren, Atomwaffen verwendet, dann müssen automatisch alle anderen denen einen Planeten auch mit Atomwaffen vernichten. Also die machen das sehr stark Auge, Auge, Zahn um Zahn. Die Fremen haben nicht so ganz das Problem, weil sie sind kein Adelshaus, aber das macht es jetzt nicht besser aus meiner Sicht. Und ich habe mich dann gefragt, wie schaut das eigentlich in Österreich aus? Also wie schaut es aus mit Atomwaffen? Also dass Atomwaffen jetzt nicht gerade gut sind, sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber die Frage ist, warum ist das rechtlich so? Da muss man ein bisschen graben. Weil in Österreich gibt es eben nicht die große Konvention, auch nicht auf der Erde, das gibt es halt nur im Universe, sondern da gibt es was anderes. Und zwar, es gibt die Resolution 1540 aus 2004 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Und da hat sich Österreich neben andere dazu verpflichtet, geeignete Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, insbesondere auch an nichtstaatliche Akteure, also in dem Fall zum Beispiel Fremen, zu ergreifen. Das bedeutet, auf völkerrechtlicher Ebene, also dort, wo sich Länder binden, hat sich Österreich dazu verpflichtet, eben den Umgang mit Atomwaffen zu verhindern, weil Atomwaffen fallen wie chemische Waffen oder biologische Waffen unter Massenvernichtungswaffen. Am 7. Juli 2017 hat es dann einen Vertrag über das Verbot von Kernwaffen gegeben und Österreich hat diesen Vertrag dann auch völkerrechtlich am 8. Mai 2018 ratifiziert. Gut, das heißt, Österreich an sich hat sich jetzt aber dazu verpflichtet, hey, keine Atomwaffen und insbesondere nicht an Privatpersonen weitergeben. Ja, das bindet jetzt aber wie Völkerrecht generell, ist ja Recht zwischen Staaten, ja nicht unbedingt den Einzelnen. Wie schaut es also da aus? National gibt es tatsächlich im Strafgesetzbuch, die habe ich noch nie gehabt, die Norm in der Verteidigung, darum habe ich es lustig gefunden, den Paragraph 177a StGB. Und da steht quasi, wer Massenvernichtungswaffen, also dementsprechend Atomwaffen, herstellt oder verbreitet, ist mit einer Freiheitsstrafe zwischen 10 und 20 Jahren zu bestrafen. Das heißt, wir haben eine ganz klare strafrechtliche Norm, so wie du darfst keine Drogen verkaufen, du darfst da keine Atomwaffen verkaufen. Der Strafrahmen ist natürlich ein bisschen anders, ist vollkommen klar. Dann gibt es natürlich auch noch das Waffengesetz. Im Waffengesetz ist wieder eher die Rede von Kriegsmaterial. Dort sind aber eher so automatische Schusswaffen und so weiter gemeint. Also tatsächlich im Waffengesetz habe ich zumindest bei meiner Recherche keinen Hinweis auf Atom- oder Massenvernichtungswaffen gefunden. Das heißt, geht man also von der Rechtslage von Österreich aus, dann hätten die Fremen natürlich keine Atomwaffen, weil die können es nur von irgendwelchen Adelshäusern irgendwie gekriegt haben, also geschmuggelt haben oder so. Hätten die keine Atomwaffen verwenden dürfen und der Paul Atreides, der sozusagen da der Anführer ist, dessen Idee das offenbar war, der ist nach § 177a StGB strafbar, weil es da relativ viel imperiale Truppen und auch so putzt hat, wahrscheinlich dann in Verbindung mit mehrfachem Mord und alle anderen beitragenden Personen als Beitragstäter im Sinne von § 12 Strafgesetzbuch. Also man sieht, so lässig war er das nicht gewesen. Von Paul Atreides. Da kann er tausendmal sagen, er ist der neue Duke Atreides, also der neue Herzog Atreides, macht es nicht besser in der Geschichte. Im Film ist es wurscht.
Ist grundsätzlich 20 Jahre die Obergrenze oder ist das gleichzusetzen mit lebenslänglich oder gibt es da nur ein bisschen ein höheres Maß auch noch?
Das ist eine gute Frage, weil zum Beispiel bei § 75 StGB, das ist der Mord, gibt es tatsächlich also 10 bis 20 Jahre oder lebenslänglich. Da ist es so, zumindest was ich gefunden habe, ist wirklich die 20 Jahre ist die Obergrenze. Also es ist nicht lebenslänglich, was nicht unspannend ist eigentlich. Ja. Wobei man auch dazu sagen muss, dieser Paragraph stellt unter Strafe die Herstellung und Weitergabe von Atomwaffen. Darum habe ich ja gesagt, der Paul Atreides wäre zusätzlich wahrscheinlich nur wegen mehrfachem Mord zu bestrafen. Und da kriege ich dann das lebenslänglich aus. Wenn, wenn ich zwei Paragraphen habe mit unterschiedlichen Strafraumen, dann nie mit denen, wo der härtere Strafrahmen ist, also wo quasi der mehr zur Verfügung steht. Ja.
Das heißt, das wird wahrscheinlich dann auch noch irgendwie so ein Terrorismus-Thema dann auch noch auftreten, weil
ja,
die Absicht ja, geht ja dann eher...
Also wenn man es jetzt aus der Sicht vom Imperium sieht, dann ist es natürlich zusätzlich noch eine terroristische Vereinigung. Also mal von Sachbeschädigung und Widerstand gegen die Staatsgewalt und Diebstahl und so weiter mal ganz angesehen. Also ganz ehrlich, alleine mit der einen Aktion, was die da reißen, da ist von der in der Speisekarte Strafrecht schon mal ziemlich viel drinnen, ja. muss man ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, das ist dort offenbar ein bisschen anders. Ja.
Das heißt, dort ist es insgesamt ein bisschen anders und man sieht durch dieses, alles, was du jetzt ausgeführt hast, auch wie zahnlos teilweise das Völkerrecht ist auf unserer Welt, weil es ich möchte es nicht die Pferde scheu machen, aber die Schlinge zieht sich ja immer enger auf unserer Welt gerade, in unserer Situation, in der wir uns gerade befinden, mit schießwütigen, die auch alle Atomwaffen haben, das meine ich.
Das stimmt, ja, das stimmt. Das Problem beim Völkerrecht ist eigentlich folgendes, also während wir in Österreich eine übergeordnete staatliche Autorität haben, also das Imperium, also die Staatsgewalt, auf völkerrechtlicher Ebene sind letztlich alle irgendwie gleich, also rein vom Raum her. Es gibt nichts Übergeordnetes. Das heißt, sämtliche Rechte dort müssen wechselseitig anerkannt werden und im Endeffekt gilt im Völkerrecht nach wie vor aus meiner Sicht dieser Grundsatz Might makes right. Das ist jetzt reiner faktischer Zustand, aber kein rechtlicher Zustand. Das ist ja zum Beispiel am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ist der, glaube ich. Das ist super. Nur, wenn der nicht anerkannt wird in einem Land, dann ist das fesch. Ja? Bei uns habe ich halt die Möglichkeit nicht. Also bei uns, bitte, wird sowas auch versucht. Ja? Also diese ganze Freeman-Reichsbürgerbewegung basiert ja letztlich auch auf fast diese völkerrechtlichen Prinzipien. Also ich erkenne dieses staatliche Konstrukt nicht an. Ja? Nur bei uns ist es halt so, dass einfach durch das staatliche Konstrukt so gewachsen ist, dass halt einfach auch die entsprechenden Ressourcen da sind. Das geht nicht. Das ist zum Beispiel etwas, jetzt muss man dazu sagen, bei Dune, das ist im Prinzip jedes Adelhaus ein Planet. Also könnte man sagen, es ist eigentlich Völkerrecht, nur dort gibt es eine übergeordnete Macht, nämlich das imperiale Haus mit den sogenannten Sardoka, ja, also die Elite-Krieger, die so stark sind, zumindest im Buch, wie die ganzen anderen Adelshäuser gemeinsam. Und dann gibt es so die Raumfahrergilde, die halt hin und her transportiert und die Bene Gesserit und die Merkantile Allianz für Forschung und Entwicklung im All, also den wirtschaftlichen Aspekt. Also vom Worldbuilding her super, mit so Gleichgewicht der Kräfte, aber das funktioniert in Wirklichkeit auf einer staatlichen Ebene eigentlich. Und das finde ich recht spannend.
Apropos Worldbuilding her, super. Ich gehe jetzt einfach wieder weg von dem, wie es auf unserem Planeten gerade ausschaut mit den Atomwaffen und denke mir, die Geschichte ist ja total, ja, sie ist grandios und episch und riesengroß eigentlich. Wir schreiben ja das Jahr 10.191 oder sowas im Film am Beginn, irgendwie so in die Richtung. Also es ist riesig, ja.
Man muss da dazu sagen, das Jahr 10.191, wenn man korrekt geht, heißt es nicht nach Christus, sondern NG, also nach Gründung der Gilde. Und das ist nach dem Krieg gegen die Denkmaschinen, das wahrscheinlich nach Christus ungefähr im Jahr 3000 stattgefunden hat. Also wir sind wahrscheinlich 14.000 Jahre nach Christus von der Zeitrechnung her. Und die Struktur, ich meine, das Haus Corrino, das Imperium, existiert seit über 10.000 Jahren. Ja. Also das ist ja, es ist total statisch, die ganze Geschichte. Das ist faszinierend. Und man muss dann dazu sagen, dass das Dune-Universum, wenn man sich die sechs Bücher vornimmt, ja nur mal 6.000 Jahre in die Zukunft geht. Weil du hast im vierten, also die ersten drei Bücher kehren zusammen, dann ist das vierte Buch, der Gott Kaiser von Dune, spielt im Prinzip 3.000 Jahre später und dann legt er nur mehr 2.000 Jahre drauf. Im fünften und im sechsten Band. Was spannend ist, ja. Das heißt, die Geschichte zieht sich über Tausende, Zehntausende von Jahren in Wirklichkeit.
Zehntausende von Jahren, es ist riesengroß, die Welt im Universum, Interstellar und so weiter. Und trotzdem gibt es immer wieder so, auch vom Storytelling jetzt her, natürlich kleine Auseinandersetzungen. Ja. Beziehungsweise wo halt dann auch wieder Bücher oder der Film eben ähnlich wie bei Star Wars oder so halt dann, es ist die epische Schlacht draußen im Weltall und die Guren gegen die Besen und im Throne Room kämpft der Luke gegen einen Vader oder gegen einen Imperator schlussendlich. Und ja, sowas Ähnliches gibt's ja auch in Dune. Also quasi einer gegen einen.
Also es ist ja so, dass Dune, wie gesagt, ist eben so ein bisschen Techno-Mittelalter. Und sie haben da, also das hat sich der Frank Herbert da ausgedacht, sehr klare Regelungen, wie Entscheidungen getroffen werden kann. Und eine Entscheidungsfindungsmöglichkeit ist sozusagen das Duell. Also es kommen in den Büchern mehrere Duelle vor, das immer so also eine Dominanzbehauptung ist. Und das letzte Duell, das wirklich große, ist der Paul Atreides, da eben schon als Kwisatz Haderach mehr oder weniger, also als Erlöser der Fremen, gegen den Champion des Imperators, das ist in dem Fall der Cousin vom Baron Harkonnen, nämlich der Fade Rauter Harkonnen, das ist im Film wird der vom Sting gespielt. Da gibt es einmal eine Mörderszene, wo der Sting nur mit seiner ziemlich extravaganten Badehosen dasteht. Sagt, glaube ich, viel aus. Aber wie gesagt, ganz zum Schluss eben kämpfen sie gegeneinander und eben nur mit Dolchen. Ja, also ohne Energieschilde, sondern nur mit Dolchen. Wo eben dann, Spoiler, eben der Paul Atreides in Sting, also in Fade Rauter halt besiegt und dadurch seinen Herrschaftsanspruch in Wirklichkeit zementiert und dann auch wirklich eben der Imperator der Neiche wird. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, dürfen die denn das? Wie schaut das aus? Ja? Weil was heißt das? Im Film gingen der Paul Atreides und der Fade Rauter Harkonnen mit Dolchen aufeinander los und in Wirklichkeit geht es darum, dass einer von den zwei stirbt. Also das ist ganz klar, das ist ein Duell auf den Tod. Historisch quasi so ein bisschen das Rollenspielen, gibt es zwei Arten offenbar von Duell. Das ist aufs erste Blut, also quasi die erste Verletzung. Das erste Mal Blutfließen, das letzte Blut, wo es eben darum geht, dass man sagt, einer muss sterben. Also sobald einer tot ist, dann hat der andere gewonnen. Jetzt ist einmal die Frage, was heißt das rechtlich? Es ist ja so, wenn ich in Österreich auf eine andere Person mit einem Messer losgehe, dann habe ich im besten Fall eine absichtliche schwere Körperverletzung. Weil und gehe mal ziemlich sicher in die Untersuchungshaft und dann ins Gefängnis. Weil es wird angenommen, dass wenn jemand mit einem Messer, und ein Messer ist entweder eine Waffe, oder wenn es ein Küchenmesser ist, folgt dem sogenannten funktionalen Waffenbegriff, dass ich, wenn ich ein Messer nehme, den anderen schwer verletzen möchte. Also es geht gar nicht anders. Mit einem Messer, die Verletzungswahrscheinlichkeit mit einem Messer ist wahnsinnig hoch. Das heißt, irgendwelche Rechtfertigungen wie, ja, es war irgendwie Notwehr oder so, das scheidet aus. Das glaubt dann in der Praxis de facto keiner. Man kann es probieren, aber es glaubt dann fast keiner. Ganz im Gegenteil, man hat Glück, wenn man angeklagt wird wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung und nicht gleich wegen einem Mordversuch. weil das ist die nächsthöhere Stufe, der Mordversuch. Jetzt ist natürlich die Frage, mal grundsätzlich, wenn man jetzt einmal von diesem Morden oder aufs letzte Blut weggeht, sondern rein nur die Auseinandersetzung. Man könnte ja sagen, hey, wie machen Sie das aus aufs erste Blut? Trial by Combat. Jetzt ist es so, es wird immer wieder diskutiert, im Sport oder auch bei gewissen Praktiken, BDSM sozusagen, was das eigentlich heißt, eine Verletzung. Weil zum Beispiel gerade muss man trotzdem sagen, bei BDSM gehört das irgendwie dazu, dass man dem anderen Schmerzen, also eine körperliche Reaktion, also eine Verletzung zu einem gewissen Grad, und sei es nur ein blauer Fleck, einfach zufügt. Und auch im Sport, wenn der eine den anderen fault, vielleicht auch nicht absichtlich, kann ja auch sein, dass da mal ein Bandel gerissen ist. Wie schaut das aus? Da ist es so, man kann tatsächlich nach § 90 StGB in Verletzungen einwilligen. Das heißt, man kann in Verletzungen dann einwilligen, wenn diese nicht gegen die guten Sitten verstoßen, und dann sozusagen geben wir straffrei. Das ist vor allem im Sport und eben auch im BDSM-Bereich durchaus ein Thema. Einfach sozusagen, okay, wir nehmen gewisse Dinge in Kauf. Also bei einer normalen Körperverletzung, jetzt keine absichtliche Schwere, sondern normale Körperverletzung, § 83 StGB, wird das wahrscheinlich unproblematisch sein. Allerdings sicher nicht bei irgendeiner Auseinandersetzung, die zum sicheren Tod eines der beiden Kontrahenten führen wird, weil, muss man ja ganz ehrlich sagen, bei uns war bis vor kurzem die Beihilfe zum Selbstmord strafbar. Also da reden wir, also es gibt Mord, Selbstmord, Selbstmord ist straffrei, Tötung auf Verlangen ist im Prinzip ein Ort von Mord, oder Beihilfe zum Selbstmord, und da gibt es ja jetzt eben das, die Möglichkeit, sein Leben eben zu beenden und sich doch, wenn man todkrank ist, eben sich auch unter Anführungszeichen von Freunden und Verwandten helfen zu lassen. Es ist extrem kompliziert, in der Praxis das wirklich auch zu machen. Ja. Also zu sagen, ja, ich willige da quasi ein, dass ich vielleicht bei einem Duell stirb, also das kann es auf jeden Fall nicht sein. Ja. Wie gesagt, es gibt diese Einwilligungsmöglichkeit. Übrigens, diese Einwilligungsmöglichkeit, das habe ich sehr nett gefunden, die wird auch bei der sogenannten studentischen Mensur angenommen. Also es gibt in Österreich nach wie vor sogenannte schlagende Studentenverbindungen, die sich dann auch Verletzungen zufügen. Interessanterweise wird dort eben auch die Einwilligung angenommen. Warum das nicht gegen die guten Sitten ist und unproblematisch ist, da habe ich keine Antwort drauf gefunden.
Ich glaube, ich möchte
jetzt aber auch bewusst einen Kommentar sparen.
Ich glaube, die werden alle vorher einen Rosenkranz beten. Und dann...
Ich hätte es ein bisschen anders formuliert. Ich hätte gesagt, das liegt wahrscheinlich aufgrund der Wahrnehmung der jeweiligen Historie.
Das ist natürlich möglich. Ja.
Hysterie.
ist was anderes.
Kein Schiss, spannend, ist, Schmiss.
Danke, danke. Wie gesagt, ich spare mir es. Die Frage ist aber das.
Schmisswahl.
Ja. Den sage ich auch schon gehört. Ja. Die andere Frage ist das. Hat es vielleicht jemals, also jetzt gibt es leider nicht mehr, oder leider, jetzt gibt es nicht mehr, so muss man sagen, aber hat es vielleicht einmal ein Duellrecht gegeben in Österreich? Ich habe mich dann ein bisschen rechtshistorisch sozusagen auch, also ich habe auf Wikipedia nachgeschaut, sage es jetzt so, wie es ist, und mache mich dann nicht besser, wie ich bin. Es hat in Österreich tatsächlich einmal ein Duellrecht gegeben, und sogar gibt es aus 1891 einen Duellkodex von einem österreichischen Fechtmeister und Offizier, ein gewisser Gustav Herxel. Also es hat da so einen Duellkodex gegeben. Allerdings haben es Duelle im Ersten Weltkrieg bis zum Friedensschluss aufgeschoben. Also haben gesagt, bis dorthin, also jetzt ist Krieg, jetzt brauchen wir die Leute. Und in Österreich-Ungarn hat dann der Kaiser Karl I. mit Armee- und Flottenbefehl vom 4. November 1917 das Duell endgültig verboten. Also da kommt mir vor, dass das halt auch sehr stark ein militärischer Bereich war, nicht unbedingt privater Bereich. Dieses Verbot wurde übrigens im Zweiten Weltkrieg nur mehr ausgesprochen und hat sich aber seither auch nichts mehr geändert. Ja, das heißt, es gab einmal eine Art Duellrecht in Österreich, es gibt keins mehr. Offenbar war damals das Duellrecht, da bin ich jetzt wenig rechtshistorisch unterwegs, eher auch für Offiziere und vielleicht auch für Adelige gedacht, also nicht so für den gemeinen Rechtsanwalt. Nichtsdestotrotz, ja, wenn man es rechtlich ableitet, in Dune ist es kein Problem, führt dort sogar zu einer letztlich staatspolitischen Entscheidung. In Österreich hätten der Paul Atreides und der Fate Rauter sicher dieses Duell, also diesen Messerkampf mit dem Tod eines der beiden nicht ausführen dürfen. In Wirklichkeit war er dann der jeweils Überlebende einfach wegen Mord verurteilt worden.
Was ihm dann aber nichts gebracht hätte.
Fassen wir zusammen, wenn der Paul Atreides in Österreich war er da zumindest zweimal potenziell wegen Mord dran, einmal wegen Missbrauch von Atomwaffen, von anderen Gewaltdelikten ganz zu schweigen und natürlich schwarz in Richtung Drogenherstellung und Kontrolle. Also der Bursche würde ziemlich lang sitzen bei uns. Ziemlich lang.
Deckel drauf. Dann, ich habe eine abschließende Frage, habe ich nur.
Passt.
So, du hast jetzt immer, es gibt den Paul Atreides und da gibt es noch eine andere, die heißt die Jessica.
Das ist die Mutter von Paul Atreides, ja.
Das ist die Mutter. Das, was mich, ich meine, es ist eine faszinierende Welt und es ist was, wo man sich total verlieren kann, Bücher schreiben kann, Filme, Computerspiele, episch. Nur, warum heißen die Paul und Jessica? Wieso nicht, wenn es so viele coole Namen gibt, wieso dann auch Vornamen erfinden? Es ist, was mich von Anfang an denkt bei Dune. Wieso heißt der nicht Krill oder Frandomite oder so?
Oh, oder Voyager, gell?
Oder Voyager, ja.
Oder Voyager, ja. Erklärbär. Erklärbär Atreides.
Das ist eine interessante Frage, weil es gibt nämlich ja andere Namen, die halt jetzt nicht so vertraut klingen. Zum Beispiel der Duncan Idaho, gut, das ist, oder Gurney Halleck, oder Peter DeVries, oder Irolan, die Tochter von Shaddam dem Vierten. Ja. Ich glaube, dass man ihr, das kann ich nur rein gefühlsmäßig sagen, ich habe mich mit dem Aspekt tatsächlich nie beschäftigt. Erstens vielleicht eine gewisse trotzdem Verbindung gefunden werden sollte, also quasi dieses Viewer-Substitute, wie es in Filmen gibt, also ein bisschen Bezug, das nicht zu fremdartig ist. Und gleichzeitig schafft der Frank Herbert ja in Dune sehr gut den Spagat zwischen einer sehr techniklastigen, fantastischen Welt und andererseits aber sehr down-to-earth, sage ich jetzt einmal, politische Verhältnisse, also mit Adelsfamilien und so weiter. Und es wird auch immer von Herzog und Baron und Imperator, also Padishah Imperator, ist ja im Prinzip fast also doppelt gemoppelt, weil Padishah heißt eigentlich der Schah der Schahs. Und der Schah ist ja im Nahen Osten halt eben, glaube ich, eine Form von König oder Adeliger. Und das ist quasi der Oberste, der Oberen, der Schah der Schahs. Und das ist ja der Padishah Imperator, also das geht fast nicht mehr her, ja. Was sehr interessant ist das, was wirklich nicht passt, wenn man es auf der Ebene überlegt. Es wird so ein bisschen angedeutet, dass dass sie die Atreides von Griechenland, von Atreus, ableiten. Sie werden aber im Buch eigentlich nicht wirklich griechisch dargestellt. Und das ist auch sehr interessant, dass zum Beispiel die Fremen, die haben einen ganz klar islamistischen Einbezug. Also das ist von der gesamten Kultur her und so weiter, geht es sehr stark. Während, und das ist leider auch ein bisschen das Problem bei den Filmen, also beim Dune, beim neuen Dune 2021 finde ich es jetzt nicht so tragisch, aber es ist ja halt trotzdem dieses klassische Whitewashing damals betrieben worden. Also es war nicht einfach alles Europäer, also American Caucasian White People, ja, so als ein Ganze. Ja. Ich meine, der Duke Leto Atreides ist vom Jürgen Prochnow gespielt worden, ja, den man aus Das Boot kennt. Passt super, ja. Aber, und zum Beispiel die Harkonnen, die haben alle irgendwie so blasse Haut und rote Haare. Also es geht fast ins Irische rein. Das hat mit der Buchvorlage auch nichts zu tun. Ja, also das ist irgendwie witzig, aber warum da diese, sage ich mal, Designentscheidungen getroffen wurden, kann ich letztlich nicht sagen. Ja. Wobei man dazu auch sagen muss, es spielen im Buch diese klassischen Erdkulturen oder Kulturkreise eigentlich überhaupt keine Rolle. Also das ist von dem ziemlich abgekoppelt. Es ist nicht so, dass man sagt, ja, das eine Haus, das ist ganz klar von dort und das andere Haus ist ganz klar von dort oder so. Also was ich, die schauen alle asiatisch aus, die haben alle halt eine dunklere Hausfarbe, das ist gar nicht. Das ist komplett wurscht eigentlich. Ja.
Also ich glaube, dafür ist das Ganze auch schon viel zu weit in der Zukunft, als dass man da noch diese mehr oder weniger Klischees 13.000 Jahre in der Zukunft noch bedienen sollte. Zumindest in der Buchvorlage. So.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Wäre dann nicht sehr konsistent.
Das stimmt. Aber wie das mit den Namen ist, tatsächlich weiß ich einfach nicht. Ja. Nur muss man bedenken, mein Buch ist auf Englisch geschrieben, was ist ein amerikanischer Autor und da heißt sie Paul oder Paul, hört sie vielleicht, sage ich jetzt mal so plötzlich, das klingt exotisch an wie für uns. Ja. Oder der Wladimir Hakonnen, ja. Das ist halt so, trotzdem hat er einen Klang, der halt vielleicht für einen Amerikaner anders ist wie für uns. Irgendwie. Man erinnere zum Beispiel da nur an eins, schweife jetzt wieder ab, Battlestar Galactica. Und zwar die neue Fassung aus 2004, wo es dann diese Spin-off-Serie Caprica gegeben hat, quasi das Prequel, wo sie ja in Caprica lauter europäische Autos verwendet haben, um einen Verfremdungseffekt zu erzeugen, wo dann, keine Ahnung, sieht man dann sogar, wo ja Mercedes umeinander fährt. Ja. Ein Amerikaner kennt den nicht so. Ich meine, Mercedes ist auch wieder relativ, aber trotzdem kennt den nicht so. Bei uns denkt man sich, okay, das spielt in der Zukunft oder auch nicht, das ist bei Battlestar Galactica auch die Frage, auf einem anderen Planeten und dort ist ein Mercedes. Das macht keinen Sinn. Dieser Verfremdungseffekt, genauso wie wir halt die typischen Automarken von, keine Ahnung, woanders halt einfach auch nicht kennen. Ja. Also ich könnte jetzt wahrscheinlich keine spanische Automarke nennen. Ich meine, gut, ich kann sowieso keine Automarke nennen, aber ich sag mal.
Aber gut, jetzt haben wir unsere Aspekte, die dir quasi aufgefallen sind oder die du wirklich behandeln wolltest, sehr ausführlich besprochen. Drogen, Atomwaffen, Duellieren und Reiten.
Wurmreiten. Ja, genau. Na gut. Dann, wenn es von eurer Seite keine Fragen mehr gibt, wie gesagt, in Dune vielleicht nur ganz kurz, steckt natürlich noch viel mehr drinnen. Also ich glaube, man könnte alleine mit staatsrechtlichen Themen, glaube ich, eine ganze Episode füllen, wie das da ist. Da müsst ihr aber wahrscheinlich in den Staatsrechtspodcast von Ralf Janek, wo ich schon mit Gast habe, sein dürfen. Der, soweit ich mich erinnere, war noch nicht bei uns, also bei den Lawbusters, bei den Nerds of Flow, glaube ich, auch mal Gast war. Müssen wir sich da anschauen, der hätte sicher einiges zu sagen zu Dune. Vielleicht einfach gleich mit Game of Thrones oder so. Das sind einfach die Aspekte, die wir uns oder ich mir herausgepickt habe. Ja, und wenn es uns nichts mehr gibt, würde ich sagen, meine Herren, das Spice muss fließen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Es war mir ein Spice-Fest. Vielen Dank, Michael. Vielen Dank, Michael, für diese letzte Folge dieser Staffel. Und endlich haben wir es geschafft, auch die Dune-Folge aufzunehmen. Ein Herzensprojekt vom Anwalt der Herzen. Ich hoffe, damit werden wir auch die Herzen unserer beiden Hörer treffen. Na, wenn ich die zwei Hörer und Hörerinnen, das sind quasi so durchstilisierte Hörer. Ich nenne sie jetzt einmal Paul und Jessica, die sozusagen jede Frage auf den Lippen haben und sie bei gar nichts auskennen und durch unseren Podcast zu vollwertigen Nerds herangezogen werden. Danke, Paul, und danke, Jessica.
Der durchschnittlich rechtstreue Hörer, glaube ich, heißt das so. Das
ist genau, der Marsmensch.
Der Marsmensch.
Direkt vom Mars.
Genau, da passt. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Für dich, Baba.
Auf Wiederhören.